Erdbeerfrösche
und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
Von Jessica Fenzel
und Theresa Grote.
Hi, es ist Podcast-Mittwoch. So schön, dass du wieder reinhörst. Wir machen mit diesem Podcast die graue Systemtheorie bunt und laden dich ein, mit diesem Podcast deine Beratungsgespräche auf das nächste Level zu bringen, dass du dich sicher und souverän in deinen Beratungsgesprächen fühlst. Du hast hier die Möglichkeit, tiefer in systemische Zusammenhänge einzutauchen und auch mitgenommen zu werden in Interviewfolgen, wie Menschen aus der Praxis das Systemische in die Welt bringen. Und heute geht es auch mit einer Interviewfolge weiter. Jessica befindet sich im Interview mit Thomas Schleiken. Thomas ist systemischer Organisationsberater, SWF, Senior Coach und Lehrcoach, DGFC, Certified Coach, RTC und Coach, DFC. Außerdem ist er Certified Master Trainer, Infosion und Buchautor. Er bildet Menschen in Bremen und Westerstede in Präsenz weiter. Und in dieser Podcast-Folge sprechen Jessica und Thomas über die Aufstellungsarbeit. Und Thomas spricht über seine ersten Erfahrungen in der Aufstellungsarbeit mit Gunthard Weber und würdigt Bert Hellinger als Begründer der Familienaufstellung. Beide reflektieren über die Entwicklung in diesem Feld. Und Thomas beschreibt, wie er mit den Systemgesetzen und einem tiefen Verortetsein in der Systemtheorie in Organisation aufstellt und dadurch neue Perspektiven und Dynamiken sichtbar macht. Du findest mehr zu der Arbeit von Thomas in den Shownotes, dort ist seine Website verlinkt. Und wenn du selbst Lust hast, eine fundierte Weiterbildung zum Thema Aufstellungsarbeit zu machen und du daran interessiert bist, dann bietet Jessica genau diese gerade an. Du findest dazu auch alle Infos zur Weiterbildung in den Shownotes. Feel in and flow und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Thomas, so schön, dass ich heute hier im Podcast mit dir sprechen darf. Herzlich willkommen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Jessica, für die Einladung. Ich habe mich sehr darauf gefreut.
Und wir zwei haben so einige Themen, die uns verbinden, weil wir einfach schon lange Jahre im Bereich von systemischem Coaching, systemischer Beratung und Therapie unterwegs sind. Und ich frage meine Gäste immer, was ist so dein systemisches Herzensthema in dieser wahnsinnigen Bandbreite, die einfach vorhanden ist? Worüber würdest du heute gerne sprechen?
Im Grunde genommen habe ich tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist diese unglaubliche Hinwendung zur Systemtheorie. Ich verstehe mich als Vollblutsystemiker und finde diesen theoretischen Ansatz und Handlungsrahmen, alles was damit einhergeht, unglaublich spannend nach wie vor. Und es gibt jeden Tag immer wieder Neues, Altes, Neues zu entdecken. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die systemisch-phänomenologische Arbeit, so könnte man sie nennen, die Aufstellungsarbeit, für die entweder ein anderer Teil meines Herzens schlägt oder mein zweites Herz schlägt.
Ja, und natürlich findet die Aufstellungsarbeit ja auch irgendwie in der systemischen Theorie so ihren Platz als wichtiges Instrument. Was würdest du sagen, was war so dein Zugang zu dieser Methode? Wie bist du da gelandet? Und wie kam die Aufstellungsarbeit in dein Herz oder wurde sogar zum Herz?
Oh, das liegt lange zurück und ist eine schöne Geschichte gewesen. Ich war damals in der TZI-Weiterbildung und habe ein Seminar in Düsseldorf in einem Kloster besucht, das zwei Frauen geleitet haben, in dem es um das Thema Macht ging. Die verbotene Lust an der Macht, ich weiß noch den Titel. Und das war ein wirklich fünftägiges, hochgruppendynamisches Seminar. Und das, was mich am meisten fasziniert hat, waren die Pausen. In denen haben nämlich die beiden Kursleiterinnen lebhaft erzählt von ihrem letzten Wochenendbesuch in einem Kurs von Bert Hellinger und der Aufstellungsarbeit. Und das, was sie da erzählt haben, fand ich so faszinierend, dass ich unmittelbar nach diesem Seminar angefangen habe zu gucken, was ist das, wie kommt man dahin, habe dann auch sofort realisiert, dass das hat was mit systemischer Fundierung zu tun. Und ich bin dann auf Simon Weber in Friends in Heidelberg gestoßen und darauf, dass Gunther Weber zur Organisationsaufstellung und systemischer Beratung ausbildet. Genau, und da war für mich der Weg klar. So bin ich dann dahin gekommen und habe dann im Jahr 2000 erstmalig in Heidelberg ja, von dem vielleicht einen der ersten und wesentlichen bis heute Profis im Feld der Organisationsaufstellung miterleben und mitmachen und mitlernen dürfen, was ist das und wie geht das? Und es hat mich von Anfang an gefasst und lässt mich bis heute nicht los.
Ja, ich bin sehr berührt von dem, wie du das beschreibst, weil ich so denke, wenn wir das schaffen, begeistert zu erzählen von dem, was uns begeistert und damit andere anstecken, oh, das löst in mir eine Freude und ein Kribbeln aus, dass ich mich kaum halten kann, weil ich so denke, da erzählen zwei Frauen von einem Seminar und du machst dich auf den Weg und ho bis heute, viele Jahre später, ich weiß nicht genau wie viele, 20 Jahre später, aber einige, ist es immer noch etwas, was dich fasziniert? Wie als würde etwas zu dir gekommen sein, was zu dir gehört?
Ja, genau. Und es ist vielleicht auch eine Besonderheit, weil ich habe relativ früh gemerkt, dass so eine wirkliche Kernkompetenz von mir mein Denken ist. Und ich bin halt so ein sehr kognitiv verankerter Mensch. Und plötzlich hatte ich da etwas, mit dem die ganze Körperlichkeit in den Blick genommen wird und eine Ergänzung zu diesem ganzen Kognitiven darstellte. Also ich merke das immer wieder, wir haben in dieser Woche zweimal Treffen in der Infosion gehabt, wo wir in dem einen Fall eine Brettaufstellung gemacht haben, einen Fall bearbeitet haben, digitale Treffen waren das. In dem zweiten Teil war Peter Klein zu Gast und der ist ja, ja sehr bekannt dafür, dass er Kollektivaufstellungen macht zu großen Themen der Zeit und wir haben da tatsächlich eine Aufstellung gemacht, waren 80 Leute anwesend im digitalen Raum zum Thema Ukraine-Krieg, ja. Und selbst beim Zuschauen merke ich sofort immer wieder, wie sehr es mich reinzieht in die Wahrnehmung dieses Feldes und so. Das, ja, es ist eine Faszination.
Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige von den zuhörenden Personen so abwägen, höre ich jetzt weiter zu oder nicht, denn es ist der Name Bert Hellinger gefallen. Und ich weiß, dass er in systemischen Kreisen immer noch sehr kontrovers diskutiert wird. Und ich habe so das Gefühl, wir können den Namen nicht einfach nur so stehen lassen, ohne da einzutauchen. Was magst du über die Arbeit von Bert Hellinger hier teilen?
Und ich habe das Handwerkszeug ja selbst gelernt bei Gunther Weber. Und das war im Jahr 2000 erstmalig. Und Gunther Weber hat ja maßgeblich dazu beigetragen, dass der Ansatz von Bert Hellinger, den ich als den Begründer der Familienaufstellung bezeichnen würde, überhaupt so eine Popularität bekommen hat. Das erste Buch über die Psychotherapie Bert Hellingers ist herausgegeben von Gunther Weber. Und insofern war die Arbeit von Gunther Weber, der ihn ja über lange Zeit begleitet hat, den Bert Hellinger, seine Veranstaltung transkribiert hat und daraus erste Publikationen gemacht hat und den Weg dafür bereitet hat, dass daraus aus ein Stück Wissenschaft entstehen kann, in seiner Arbeit selbst sehr geprägt von Bert Hellinger. Ja, Gunther Weber war sehr geprägt. Also ich mache mal ein Beispiel. Heute sprechen wir von der repräsentierenden Wahrnehmung und von Repräsentanten. Bert Hellinger hat von Stellvertretern gesprochen und Gunther Weber hat damals auch von Stellvertretern gesprochen. Also im Wording kann man das, konnte man das sehen. Und natürlich, wenn man die ersten Werke von Bert Hellinger gelesen hat, Ja, im Grunde genommen die philosophischen Leitprinzipien aus einem familientherapeutischen Ansatz, Stichwort zum Beispiel Systemgesetze. Genau, also insofern war seine Arbeit sehr geprägt und er hat auch immer gesagt, all das, was da gerade kommt, mich wird nie jemand von Bert trennen können. Ja, und das war auch ein Statement, fand ich. Und ich fand, also ich war auch und bin auch bis heute überzeugt davon, dass in diesem Ansatz seines frühen Werkes, Bert Hellingers frühen Werkes, vieles sehr Nützliches und sehr Brauchbares drin ist für die Aufstellungsarbeit, auch im Organisationskontext. Und ja, es hat sich dann später entwickelt, also ich erinnere mich dann auch an Gunthert Webers Worte, der dann sagte, ja, ich habe auch den Eindruck, der Bert wird mehr und mehr zum Heiler und da kann ich nicht mehr mit. Es entzieht sich dem Wissenschaftlichen und das sehe ich ähnlich, ja. Insofern würde ich tatsächlich auch dabei bleiben, sagen, in den ersten Stunden, in Anführungszeichen, seines Schaffens ist viel, viel Lohnendes und Wegbereitendes für unsere Arbeit heute hier. Und ja, dann gab es so etwas wie einen symbolischen Vatermord des Feldes an Bert Hellinger, zuerst die Familienaufsteller, später die Organisationsaufsteller. Und umgekehrt möchte ich heute sagen, ich mache wieder ein konkretes Beispiel. Vor ein paar Wochen gab es auch ein digitales Event mit Sieglinde Schneider, auch eine Aufstellerin der ersten Stunde. Und die hat dann in einer Zoom-Session aus Fällen berichtet, die sie gemacht hat mit Figuren, anhand von Figurenaufstellungen. Und sie wurde dann immer mal wieder von jemandem was gefragt und hat immer wieder so liebevoll über Bert Hellingers Arbeit berichtet. Und das war für mich auch nochmal eine Bestätigung, also bestimmte Anteile darin, die dürfen wir ruhig annehmen und die sind stimmig bis heute.
Ja, wir beide haben schon darüber gesprochen, dass ich finde, dass wir so Pioniere, Pionierinnen von Themen auch als solche würdigen dürfen, auch wenn wir vielleicht nicht zu 100% immer hinter dem Handeln stehen. Aber ich so denke, in meine Beratungsgespräche guckt ja auch letztendlich niemand rein, also außer meine Weiterbildungsteilnehmenden. Aber da ist ja auch nicht klar, was ich dann da manchmal vielleicht verzapfe oder wo ich dann vielleicht eine dogmatische Brille aufsetze oder ja mich auch über jemanden stelle. Ich glaube, dass Bert Hellinger irgendwann Dinge getan hat, die einfach nicht gut angekommen sind und die ja letztendlich, wenn man sie bewerten will, eher in einer negativen Bewertung landen. Und gleichzeitig würde ich sagen, ich habe alles über Bert Hellinger versucht zu lesen, alle seine veröffentlichten Videos anzuschauen, weil es einfach auch ein Mann ist, der ganz viel für diese Aufstellung getan hat und aber auch, um die Wurzeln zu würdigen. Wir sprechen ja auch viel davon, dass wir mit Familien arbeiten, Genogrammarbeit machen und dort auch, ja, uns mit den Wurzeln unserer Herkunft verbinden. Und so sehe ich das auch als systemische Therapeutin, Beraterin, dass es wichtig ist, mich auch mit den Ursprüngen irgendwie zu befassen.
Genau. Also gut, bei dir ist es mehr im therapeutischen Kontext, bei mir ist es ja eher im organisationalen Kontext. Und da ist es genau das Gleiche, wenn ich zum Beispiel eine Organisation begleite, eine privatwirtschaftliche Organisation begleite und sagen wir mal, das ist ein inhabergeführter Betrieb in der dritten oder vierten Generation und es kommt dann zu größeren Schwierigkeiten, schwierigen Lagen und ich werde dazu gerufen, dann ist es nicht selten so, dass in dem Moment, wo man anfängt zurückzugucken auf die Wurzeln, auf die Gründungsphase, die Idee der Gründer und wie dieser Geist heute noch da ist oder nicht da ist, was das zu tun hat mit der Problemlage, ja. Und ja, das hat dann oft und in erster Linie genau mit dem was zu tun, was wir Würdigung nennen.
Ja. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du in Organisationen gehst und da aufstellst? Also, wie bereit sind die Menschen, sich darauf einzulassen? So, wie bringst du das Ganze überhaupt ins Spiel?
Also in klassischen Beratungskontexten ist es eher selten, dass ich das anwende. Es ist eher so, dass ich das anwende im Einzelsetting von Coaching und dann meist mit Bodenankern oder Figuren oder in Trainings, Schrägstrich Workshops mit Gruppen und Teams. Und wenn es Workshops sind oder workshop-orientierte Seminare sind, da arbeite ich dann überwiegend mit Führungskräften. Das wäre so ein konkretes Beispiel jetzt, die dann zu einem bestimmten Thema sich mit mir treffen und dann ihre persönlichen Fragen mitbringen zu diesem Thema. Und da sind eben eine ganze Menge Fragen dabei, bei denen ich schon bei der Formulierung des Anliegens merke, das passt sehr gut, wenn wir es jetzt mit einer Aufstellung angehen. Und nicht selten ist es dann sogar so, dass ich dann schlicht einlade zu einem Experiment und die Aufstellung ist schneller geschehen, als man darüber hätte nachdenken können, sozusagen. Also nicht falsch verstehen, jetzt nicht im Sinne von einer Überrumpelung oder so etwas, sondern von einer Einladung, und des sich Einlassens natürlich des Anliegenträgers, der Zustimmung der Gruppe, und dann bearbeiten wir das Thema mit einer Aufstellung.
Ja, und natürlich spielst du da auch eine Rolle und deine Haltung und auch deine Sicherheit in der Methode, wenn irgendwie klar ist, so, wir machen das nicht als Überstülpen, sondern wie du sagst, als ganz glasklares Angebot, dann, ja, dann mögen die Menschen ja auch ganz gerne auf so einen Zug aufspringen und sich einlassen, weil sie deine Sicherheit und auch ja deine Hingabe da spüren.
Ja, ich hatte jetzt am Montag eine tolle Veranstaltung vom Kollegen zum Vorgesetzten, hieß das Thema. Und das waren so 10 überwiegend junge Leute, die neu in Führungsverantwortung waren, ja, oder demnächst in Führungsverantwortung sind. Und da war einer dabei, der sagte, er hat so einen schwierigen Mitarbeiter da im Team. Der ist ja mental schon längst in seiner Rente, der ist Anfang 60 und da will er gerne mal drauf gucken, was kann er da tun. Ja? Und da haben wir eine Aufstellung zugemacht. Habe vorher ein paar erklärende Worte ihm und der Gruppe gegeben, was es bedeutet, Ausgeschlossenes einzubeziehen zum Beispiel und Ähnliches. Und dann in der Aufstellung haben wir ihn aufgestellt, also den Fokus, der sich mit dieser Frage befasst, den Mitarbeiter, den Ruhestand des Mitarbeiters, die gemeinsamen Aufgaben und als letztes hat er noch hineingestellt, diese junge Führungskraft, seinen eigenen Ruhestand. Und allein das Hineinstellen seines eigenen Ruhestands, da konntest du sofort sehen, was das bei ihm gemacht hat, ja. Und es war einfach wunderbar. Also es war eine wunderbare Bewegung im Raum, eine wunderbare Atmosphäre im Raum. Und als wir dann an dem Punkt angehalten haben, wo in dem Fall tatsächlich auch ein Lösungsbild da war, und wir uns aus der Aufstellung verabschiedet haben, uns wieder hingesetzt haben, nochmal resoniert haben, da merkte man wirklich, und das finde ich auch so einen wunderbaren Effekt von Aufstellungen, wie reich beschenkt er sich gefühlt hat durch diese neue Perspektive. Und nicht nur er, sondern alle drumherum. Ne? Ja, das war so ein kleines Beispiel.
Ja, und ich könnte auch gleich noch drei dranhängen. Ich halte mich zurück, aber für mich ist es so besonders, dass die Menschen das einfach spüren, dass sie selber in eine Handlung kommen, dass es, wie du gesagt hast, ja auch über den ganzen Körper geht und dass wir eben nicht nur sitzen und reden, sondern dass es wirklich erfahrbar wird, auch als eine Art Probehandeln. Wo ich vielleicht dann mal was irgendwo hinstelle und gucke und dann so denke, ich dachte immer, das wäre richtig cool, aber irgendwie fühlt es sich doch gar nicht so wunderbar an, wie mein Kopf sich das vorgestellt hat.
Ja, ganz genau.
Jetzt hast du von Systemgesetzen gesprochen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also da gehen wir wieder zurück in die Gründungsarbeit oder in die erste Arbeit der Familienaufstellung Bert Hellinger. Ich bin mir relativ sicher, dass er selbst diesen Begriff so gar nicht benutzt hat, sondern wenn man seine eher philosophisch orientierten ersten Werke liest, da würde ich sagen, dann benennt er Prinzipien, zum Beispiel die Ordnungen der Liebe, ja, sind ja dann später von Gundert übertragen worden. In die Ordnungen des Erfolgs, Christine Erb auch noch mit dabei, die Ordnung des Erfolgs. Da werden Grundprinzipien, ordnende Grundprinzipien sozialer Systeme beschrieben, einerseits der Familie, andererseits der Organisation. Und in der Summe bezeichnet man die oft heute als Systemgesetze. Und das fängt im Grunde genommen mit dem Gesetz, mit dem ersten Gesetz an, in sozialen Systemen, unabhängig ob Familie oder Organisation. Der Austausch und der Ausgleich von Geben und Nehmen. Das ist die erste Gesetzmäßigkeit sozusagen. Alle zwischenmenschlichen Beziehungen basieren auf diesem Grundprinzip oder auf diesem Systemgesetz. Das darauf folgende Gesetz ist das Gesetz, dass jedes Mitglied in der Familie oder in der Organisation das gleiche Recht auf Zugehörigkeit hat. Wobei es in der Familie unbedingt ist und in der Organisation ist es bedingt, nämlich gekoppelt an Leistung. Und darauf folgen dann die weiteren Gesetze. Das nächste wäre dann, dass das System Ältere Vorrang hat vor dem System Jüngeren. Das weitere Gesetz hieße dann, dass mehr Verantwortung Vorrang hat vor weniger Verantwortung. Und last but not least, dass mehr Know-how oder Kompetenz Vorrang hat vor weniger. So, und das in Summe bezeichnet man als die Systemgesetze. Und da gibt es ja durchaus auch eine unterschiedliche Haltung im Feld, wenn man jetzt, wenn ich das richtig erinnere, zum Beispiel in Richtung Matthias Wager von Kiewit und Insa Sparrer, in deren Arbeit hineinschaut. Die würden das nicht als Gesetz bezeichnen, sondern als Orientierungsgrößen, ja. Und ich kann dem sehr viel abgewinnen, dass ich auch mit einer inneren Stimme sagen würde, ja, es ist auch unter systemischen Gesichtspunkten angemessener, das als Orientierung zu bezeichnen, als dass man sagt, das sind unumgängliche Gesetzmäßigkeiten, ähnlich wie Naturgesetze oder so etwas. Gleichwohl, wenn ich auf die Erfahrung meiner Arbeit gucke in diesen 25 Jahren, kann ich eigentlich nicht anders als zu sagen, das hat etwas derart Regelhaftes, dass man gar nicht anders kann, als zu sagen, da sind Gesetzmäßigkeiten zumindest messbar. Ja? Also wenn ich jetzt das evaluieren würde, dann würde ich sagen, unter statistischen Gesichtspunkten ist eine Gesetzmäßigkeit erkennbar. Ja, das hätte ich jetzt so dazu zu sagen. Ich weiß nicht, inwieweit du was zu ergänzen hättest.
Ja, ich kann mich, glaube ich, nur wiederholen zu sagen, für mich sind diese Gesetze sowas wie so eine Leitplanke oder etwas, was sich so durch meine Arbeit durchzieht, womit ich meine eigenen Erfahrungen gemacht habe, welche ich eben auch als fest oder regelhaft akzeptieren kann. Und gleichzeitig springt dann so meine konstruktivistische Seite an, mit der Idee von, das könnte auch ganz anders sein. Das ist jetzt eine Konstruktion, die wir uns rangezogen haben, weil wir sie gerade jetzt als dienlich oder nützlich empfinden. Und ich glaube, dass diese Seiten immer wie so ein bisschen auch im Dialog sind miteinander in mir. Und ich mag aber sehr auch diesen Blick auf das Phänomenologische. Du hast das Wort vorhin gesagt und wir sind da noch nicht so drauf eingegangen, weil wir vielleicht so eine Idee haben, was das Wort bedeuten könnte. Die konstruktivistische Seite in mir möchte dich gerne fragen, was verstehst du unter phänomenologisch?
Na, in dem Zusammenhang würde ich sagen, dass die Phänomene, die sich aus energetischen Zuständen ergeben, sichtbar gemacht werden im Raum. Und auf diese Art und Weise dann einer Bearbeitung und Reflexion zugänglich gemacht werden. Das wäre vielleicht erstmal in aller Kürze so eine Zusammenfassung des Wortes. Ja, also mir geht es darum, dass wir die Wirkphänomene oder die Wirkmechanismen, die energetischen Wirkmechanismen, von denen wir annehmen, dass es sie in den Feldern gibt, wozu es unglaublich schwierig ist, wissenschaftlichen Boden zu finden. Ja, das sind Annahmen, das sind wieder, wenn du so willst, auch konstruktivistische Leitannahmen. Und wenn ich diesen Annahmen folge, dann habe ich mit der Aufstellungsarbeit die Möglichkeit, diese Wirkfelder sichtbar zu machen, durch die Aufstellung und der Bearbeitung zugänglich zu machen.
Jetzt treffe ich, du vielleicht auch, im Weiterbildungskontext immer mal auf Menschen, die so sagen, ich finde das interessant. Ich würde da gerne irgendwie mitarbeiten. Ich habe selber unfassbar tolle Erfahrungen gemacht, als ich meine Themen aufgestellt habe. Was rätst du diesen Menschen? Eigentlich geben wir nicht so gerne Ratschläge, aber so dieses, ja, was sagst du den Menschen, die damit liebäugeln, auch Aufstellungen zu machen und gleichzeitig vielleicht auch viel Respekt vor der Methode spüren?
Ja, sie nennen das ja Respekt und meinen damit eine Angst, ne? Und dann sind wir eigentlich schon in einem wesentlichen Coaching-Thema, wenn das auftaucht. Und diese Angst ist ja durchaus auch begründet und macht Sinn an der Stelle, denn in dem Moment, wo man zum ersten Mal sieht, was in einer Aufstellung passiert und wenn man ein bisschen vielleicht sogar schon systemisches Grundlagen-Know-how hat und weiß, was passiert zum Beispiel in einem systemisch geführten Coaching-Interview und vergleicht es dann mit dem, was in einer Aufstellung passiert, dann neige ich dazu zu sagen, dass der systemische Ansatz insgesamt ja schon ein kurzzeittherapeutischer Ansatz ist. Also ich habe in sehr, sehr kurzer Zeit eine hohe Wirksamkeit und in der Aufstellungsarbeit wird das potenziert in alle Richtungen. Also es geht oft noch viel schneller und es ist noch viel tiefer und umfassender wirksam. Und von daher kann ich das sehr verstehen, dass das einen erstmal ängstigt, wenn man das sieht. Ja, es wundert einen und es ängstigt einen gleichermaßen. Und deswegen, wenn jemand das praktizieren möchte, dann würde ich immer sagen, bitte niemals ohne A, eine fundierte systemische Ausbildung oder Weiterbildung und B, eine fundierte Aufstellungs-Weiterbildung, idealerweise sogar kombiniert, ja, meinetwegen auch aufeinander aufbauend. Und umgekehrt, das sind auch Beobachtungen, die ich immer wieder mache. Es gibt so viele Menschen da draußen, die dann meinen, sie haben mal irgendjemanden gesehen, der aufstellt 3 Tage und jetzt kann ich aufstellen. Das ist es eben nicht. Und das sind auch die Personen mit ihrem Wirken, die dann eher dazu beitragen, dass dieses negativ konstruierte Hellinger-Bild immer wieder auch nochmal wieder hochpoppt. Ne? So.
Ja.
Ja. Also fundierte Weiterbildung und dann ist das überhaupt kein Thema. In meiner Coaching-Weiterbildung beispielsweise, das sind 200 Unterrichtseinheiten für Nachwuchscoaches, Berufsverband zertifiziert. Habe ich den Anspruch, dass wir die Aufstellungsarbeit, die fast die Hälfte der Zeit in Anspruch nimmt bei dieser Weiterbildung, dass die Coaches hinterher in der Lage sind, wirklich als Experten mit Aufstellungsarbeit umgehen zu können. Im Grundkurs gucken wir uns dann alles Wichtige und Wesentliche an, von der Geschichte der Aufstellungsarbeit bis hin zu der Grammatik von Aufstellungen und alles immer nur vor dem Hintergrund von Aufstellungen mit Menschen als Repräsentanten. Und im Aufbaukurs gehen wir dann weiter in die Aufstellungsarbeit mit Ersatzgegenständen. Das beginnt bei der kataleptischen Hand und geht mit Bodenankern, Stühlen und Figuren weiter, ne? Und dann kommen Strukturaufstellungen dazu und so weiter. So, und da neige ich dazu zu sagen, wenn jemand dann 200 Unterrichtseinheiten, sagen wir mal so 80 davon praktiziert hat, in Verbindung mit systemisch fundiertem Know-how, dann hat er eigentlich die Grundlagen, um damit vernünftig Aufstellungsarbeit machen zu können.
Ja, und das ist wichtig, finde ich, dass du das nochmal sagst, weil Weiterbildung bedeutet für mich dann nicht, dass ich quasi wahnsinnige Theorie dazu höre und dass ich genau ja, weiß, wie das geht, sondern dass ich mich eben auch selbst in den Raum begebe und das erfahre, dass
Ja.
ich unter Anleitung, Supervision, vielleicht auch Co-Moderation in diese Erfahrung gehe.
Ja, und das finde ich ist das Allerwichtigste. Also wenn mir zum Beispiel Personen aus einer Weiterbildung sagen, sie haben noch nicht so die Traute, an Organisationsaufstellungen ranzugehen, und ich dann frage, wie hast du es denn vom letzten Modul bis heute gemacht, dann stelle ich immer wieder fest, es fehlt die Praxis, ne? So. Und ich mache es zum Beispiel im ersten Modul gleich, wenn wir im ersten Modul Aufstellungsarbeit machen, mache ich eine Proxemik-Übung, ja. Dann lade ich einfach ein, drei Personen im Raum. Eine Person steht für eine Firma und ihr gegenüber stehen zwei andere Personen. Das sind die beiden Inhaber der Firma. Die stehen nebeneinander, der Firma gegenüber. Und ich lade sie ein, in die Körperwahrnehmung zu gehen, Bauchatmung, Arme locker runterhängen lassen, Feldwahrnehmung, und frage die beiden dann, wer von euch beiden hat hier das Sagen. Ja? Und dem spüren wir so ein paar Minuten nach, und dann lasse ich die beiden einfach die Plätze tauschen und frage wieder, wer von euch beiden hat das Sagen. Und es ist jedes Mal so verblüffend für nicht nur diejenigen drei, die diese Übung machen. Also oft sagt die Firma, selbst ich konnte das merken, ja. Sondern eben auch alle, die im Raum sitzen, spüren das und können das nachzeichnen. Und das sind so tolle kleine Übungen zum Einstieg, wo jeder in diese Empfindung, Körperwahrnehmung hineinfinden kann.
Ja, ich habe Gänsehaut, wenn du das sagst, weil ich das einfach immer wieder so faszinierend finde. Ich finde gar kein anderes Wort als faszinierend. Ich habe häufiger auch mal mit Studierenden so mini kleine Sachen gemacht, einfach zwei Entscheidungen auf Zettel zu schreiben, ich mache das oder ich mache es nicht oder so, die verdeckt auf den Boden zu legen und sich mal draufzustellen. Und das ist in der Regel total schnell klar, für welche Entscheidung die Person sich eigentlich schon längst entschieden hat. Aber unser Kopf, ja, der labert und labert und erzählt uns dann immer mal wieder was anderes. Und die Aufstellungsarbeit, die ist so unmittelbar. Also du kannst es nicht spüren.
Ganz genau.
Thomas, ich könnte stundenlang mit dir über Aufstellungsarbeit sprechen und ich wünsche einfach allen Menschen, die hier zuhören, dass sie sich auch gönnen, solche Aufstellungsarbeit live zu erleben, mal dabei zu sein und ja, einfach sich selber ein Bild zu machen. Und du hast gesagt, es gibt noch so ein zweites Herz in dir, nämlich das Herz für die Systemtheorie. Und da habe ich natürlich Lust, auch noch mal nachzufragen in den letzten 25 Jahren oder mehr, was sind da für dich so wichtige Essenzen dieser Systemtheorie?
Also es ist im Grunde genommen das gesamte literarische Werk, was es da gibt. Und das ist ja sehr umfassend, und genau genommen dürfte man ja eigentlich gar nicht sagen, die Systemtheorie, sondern wir haben ja Ansätze, die aus ganz unterschiedlichen Wissensgebieten in sehr komprimierter Zeit im Rückblick betrachtet entstanden sind und sich ergänzt haben. Und dazu zählt für mich zum Beispiel Niklas Luhmann. Als ich ihn das erste Mal damals anfing zu lesen, da hatte ich glaube, das darf man sagen, alle Mühe. Und ich sage auch bis heute jedem, Niklas Luhmann ist elementar für das Verstehen von dem, was wir unter Systemtheorie verstehen, jedenfalls einem wichtigen Teil davon. Und gleichzeitig, wer sich von Systemtheorie frühestmöglich wieder verabschieden möchte, dem empfehle ich das Literaturstudium von Luhmann.
Ja, das unterschreibe ich dir.
Genau, aber in seinem Ansatz zum Beispiel gibt es Aspekte, ich nenne mal zwei Beispiele, Entscheidungsprämissen und das damit einhergehende Paradoxiemanagement. Das finde ich sind ganz, ganz lohnende Themenfelder, gerade wenn man auch mit Menschen zu tun hat, die im organisationalen Kontext Verantwortung tragen, also Führungskräften oder sogar wenn man organisationssystemisch fundierte systemische Organisationsberatung macht, dann sind das Themen, die unglaublich lohnend und gleichsam unglaublich spannend sind, mit denen man im Alltag dann wirken kann.
Und würdest du sagen, das macht Sinn für die zuhörenden Personen, Luhmann zu lesen, auch wenn wir beide ganz schön geschnauft haben in dem Moment, wo wir uns damit beschäftigt haben? Oder würdest du sagen, es gibt ja auch tolle Kollegen und Kolleginnen von uns, die das aufbereitet haben und die das quasi auch nacherzählen in einer Sprache, die vielleicht ja mehr zu unserer aktuellen Zeit passt? Wie ist da so deine Haltung?
Also Jessica, wir haben ja vorhin bei der Aufstellungsarbeit über das Würdigen der Wurzeln gesprochen. Und hier ist meine Haltung genau die gleiche. Natürlich, es gibt Kolleginnen und Kollegen im gegenwärtigen Feld, die eine tolle Schreibe haben, bei denen man wirklich gutes Studium betreiben kann anhand dessen, was sie geschrieben haben. Und gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, das merke ich immer wieder auch in den Coaching-Weiterbildungen, wenn man anfängt, wirklich in die Wurzeln zu gehen und einen Luhmann oder einen Bateson zu lesen oder einen Heinz von Förster mal im Gespräch mit Pörksen zu lesen, oder heute darf man ja, glaube ich, schon sagen, Fritz Simon aus unserer heutigen Perspektive dürfen wir schon als Wurzel bezeichnen. Ja, oder einen Matthias Wager von Kiebet dürfen wir auch schon aus der heutigen Perspektive als Wurzel bezeichnen. Also ist es lohnend, unbedingt lohnend, in die Quellen hineinzugehen und die zu lesen. Und ja, wie kann man dann, wenn man sich ins systemische Feld hineinbegibt heute, ein Neuland vielleicht für jemanden, wie kann man dann möglichst zügig von Anfang an erfolgreich scheitern? Erste Antwort, kauf dir all diese Quellen und versuch sie gleichzeitig zu lesen. Ja?
Ja, und orientier dich daran, wie sie das machen. Also wenn wir jetzt quasi Fritz war hier im Podcast von Matthias, gibt es ganz viele Videos auf YouTube zum Beispiel. Guck dir das alles an und denk, du musst es genauso machen, wie er es macht. Und das ist eine sichere Methode zu scheitern, weil du sagst so, ja, und dann arbeite ich mit der kataleptischen Hand und ich so denke, ich habe das schon so oft gesehen, wie Matthias das macht. Und ich habe schon so oft und gleichzeitig ist es etwas, wo ich sagen würde, ich weiß nicht, aber vielleicht passt es einfach nicht zu meinem Stil oder vielleicht gibt es da irgendeine Komponente, die ich dann dran nicht checke, aber ich nutze das nicht, obwohl ich das theoretisch könnte, weil es mir irgendwie nicht einfällt in dem Moment, weil es nicht eingesickert ist und ich es nur vom Kopf her denke. Und ja, weitere gute Tipps zum Scheitern, Thomas?
Ja, du kannst ja auf die andere Seite gehen. Verknüpfe das Systemische, das du dann lernst und kennenlernst, niemals mit anderen Aspekten, die du in deiner Biografie gelernt oder kennengelernt hast. Ne?
Ja, also das Alte bleibt dann alt und wenn du dich für Systemtheorie entscheidest, dann nur noch das ohne Verknüpfung.
Ich sag's mal vielleicht umgekehrt. Für mich in meiner Biografie zum Beispiel fand ich es hochspannend. Ich habe mich sehr früh in meiner Jugend angefangen, mit Zen-Buddhismus zu befassen. Und irgendwann stößt man dann zum Beispiel auf Zen-Koans. Das sind kleine Lehrstücke, die die Meister ihren Novizen an die Hand geben, auf ihrem Weg hin zur Erleuchtung, ja? Oder zur Meisterschaft. Das sind Rätsel. In unserer Sprache würden wir vielleicht sagen, das sind Rätsel. Und jetzt kommt die Besonderheit, Es sind paradoxe Rätsel, ja.
Mhm.
Und ich habe dann, als ich angefangen habe, mich mit Systemtheorie zu befassen, sehr schnell erkannt, dass das, was ich schon viel früher kennengelernt habe aus dem Zen-Buddhismus, eine unglaubliche Verwandtschaft und hohen Kopplungsgehalt hat an das, was wir Systemtheorie nennen. Ja, Paradoxie-Management zum Beispiel, fit werden in Erkennen von Paradoxien, Umgang mit Paradoxien durch buddhistische, zen-buddhistische Betrachtungsweisen. Der Meister sagt zum Schüler: Sage mir, es ist ein Stock und ich schlage dich. Sage mir, es ist kein Stock und ich schlage dich. Das ist so ein Koan, ja? Es ist wunderbar. Wir sind mitten in Paradoxie-Management, ja? Also
Ja.
bitte unbedingt, guck noch mal dahin, wie du geworden bist, was du geworden bist, und du wirst überrascht sein, wie unglaublich gut sich vieles davon koppeln lässt, mit Systemtheorie.
Man sagt ja sowas wie alle guten Dinge sind drei. Im Systemischen sagt man vielleicht auch 4 oder 17 oder so, aber was wäre so das Dritte, wie man sicher scheitern kann?
Letzten Endes ist es natürlich die selbsterfüllende Prophezeiung, das werde ich nie schaffen.
Ja, also wenn ich mir das oft genug sage, dann wird das schon klappen.
Genauso in Ankopplung, wie was du vorhin gesagt hast, wenn ich mir anschaue, wie Matthias das macht oder wie Fritz das macht und dann so in die Idee kommen, ich will das ganz genauso können. Und dann im nächsten Schritt zu sagen, mein Gott, das ist ein Meister, das werde ich nie schaffen. An
Ja.
dieses Level werde ich niemals rankommen.
Ja. Ja.
So. Und das passiert uns, also mir passiert es ja sogar auch schon bisweilen in der Arbeit, dass Leute mir dann sagen, Thomas, so wie du das machst, ich weiß nicht, ob ich je da hinkomme. Was sie dann aber eben ausblenden, ist, dass ich 30 Jahre lang daran arbeite.
Ja. Ja, ich glaube, dass wir unter Kollegen und Kolleginnen das so ziemlich klar haben, dass wir in unserer eigenen Haltung unterwegs sein dürfen und dass durch unsere eigene Prägung, Sozialisation auch unsere eigene Lust und Leidenschaft sich eben dann das Bild ergibt, was wir unseren Weiterbildungsteilnehmenden dann präsentieren. Und ich weiß auch nicht, ne, mit uns treffen hier jetzt zwei Menschen aufeinander, die gerne auch sowas lesen, die sich da rein vertiefen und die sozusagen so eine Ökologie des Geistes zu Hause haben. Und es gibt aber auch Menschen, die machen das auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, es ist auch okay. Ich habe heute Morgen eine Frage bekommen von einer Followerin und ich mag die gerne mal an dich weitergeben, Thomas. Sie hat gesagt, Jessica, kann man sich eigentlich in die systemische Haltung verlieben? Ich habe das Gefühl, dass ich die systemische Herangehensweise noch gar nicht so lange kenne und da noch gar nicht so tief drin bin, aber ich fühle mich so verliebt. Und alles, was ich höre, das ist wie so ein Prickeln bei einem ersten Date oder noch davor, wo man sich so fragt, will ich oder will ich da nicht hingehen? Was würdest du ihr antworten?
Jetzt hast du einen Teil der Antwort eigentlich schon mitgegeben, wie ich finde. Weil wenn ich die Frage höre, taucht natürlich sofort der Systemiker in mir wieder auf und ich würde sofort fragen, was sind denn die beobachtbaren Merkmale der Unterscheidung für dich, für das, was du sich verlieben nennst? Ne? Also wenn du zwei Menschen hast und der eine ist verliebt und der andere nicht, woran würdest du jetzt sehen und merken, wer wer ist? Ja?
Ja.
Und dann wäre das Zweite daraus, hör dir nochmal den heutigen Podcast an, liebe Followerin, und verbinde das mit der Antwort auf diese genannte Frage, dann findest du deine Antwort.
Ja, sehr charmant. Sehr charmant. Das ist ja auch so eine Spezialität von systemischen PraktikerInnen, dass sie versuchen, gar keine Antworten zu geben, sondern dass irgendwie klar ist, diese Followerin, die hat eigentlich die Antwort auch schon mitgeliefert, weil ich habe das ja jetzt quasi nur nacherzählt, wie sie es mir erzählt hat.
Ja,
Und
genau.
eine Frage, die mich total umtreibt, ist, Thomas, wieso gibt es immer noch so viele Menschen, deiner Meinung nach, die sich vor systemischen Interventionen und systemischem Herangehen schützen, die weiterhin Dinge probieren, von denen sie wissen, dass sie nicht funktionieren, die sich, ich sag jetzt mal, mit ihrer Depression eher nicht beschäftigen, sondern sich für Medikamente entscheiden, ohne irgendein begleitendes Gesprächsangebot. Wieso enthalten Menschen sich das vor, wofür wir beide so schwärmen und viele andere Menschen auch?
Mir fällt sofort ein Satz von Bert Hellinger ein dazu.
Ja, sag mal.
Leiden ist leichter als lösen.
Ach ja. Ja, und da hast du mich jetzt. Das war lange, lange Zeit ein Satz, den ich sag mal, hart trainieren musste, weil ich mir manchmal so sehr für andere Menschen wünsche, dass sie doch jetzt bitte eher auf die Seite der Lösung gehen. Und weißt du, Thomas, ich kann's nicht.
Genau. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen Teil unserer Leidenschaft.
Ja.
Ja, ich erinnere mich da, wo wir bei diesem Thema sind, an eine sehr schöne Situation, die ist auch über 20 Jahre her auf einem Aufstellerkongress in Würzburg war das damals. Konfliktfelder sind wissende Felder, hieß der Kongress. Ein ganz toller Kongress. Und da traf ich nach langer Zeit eine Kollegin wieder auf diesem Kongress in einer Pause. Sind wir uns fast wie zufällig über den Weg gelaufen, als wir uns einen Kaffee geholt haben irgendwo, ja. Und fragten einander, wie geht's, wie läuft's? Und sie fing dann an, so wie zu stöhnen und zu sagen, ach, weißt du, es ist so, ich habe in den letzten Jahren einfach gemerkt, dass bei der Tätigkeit, die wir beiden ausüben, wir immer zur Hälfte der Zeit eigentlich Entertainer sind. Und dann haben wir uns beide eine Tasse Kaffee bestellt und haben eine halbe Stunde gemeinsam gelitten.
Ja, du sagst das jetzt so humorvoll und ich würde es wahrscheinlich auch so sagen. Und gleichzeitig spüre ich aber auch, da ist auch sowas wie Schmerz und sowas wie, ich würde so gerne. Ja, und da ist aber dann einfach die Begrenzung da. Ich kann es nicht und ich selber. Erzähl mir ja immer wieder, lebende Systeme sind nicht linear instruierbar. Und ich habe das Gefühl, ich kann das jeden Tag 500 Mal aufsagen, das dann wirklich, wirklich auch zu verinnerlichen und die Leute in Ruhe zu lassen. Das ist echt nicht so einfach. Immer
Genau.
wieder nicht.
Ja, und ich habe mir da sehr einen Satz zu Herzen genommen und auch zu eigen gemacht, den ich bei Gundert immer mal wieder gehört habe. Ich bin ein Helfer im Kleinen. Ja, und der resultierte im ersten Mal, als ich den gehört habe bei ihm, aus einer Situation heraus, da berichtete er von, ja, ich glaube, das war tatsächlich ein Vorfall an der Psychiatrie, wo dann er erzählt hat, wie geht er mit bestimmten Fällen um. Und es wäre dann ein Klient gekommen und hätte ihm gesagt, ich habe immer das Gefühl, die Welt zu retten oder die Welt retten zu müssen. Ja? Und seine Antwort darauf war, das finde ich prima, dann nimmst du die Welt und ich nehme die Frauen.
Ja.
Ja. Also du merkst, bei mir kommt dann immer auch das Humoristische noch dazu. So ist es. Wir können nicht die Welt retten. Und wir leben alle in unserem Teil der Welt und wir tragen alle unseren Beitrag zu unserer Lebenswelt bei. Und ich bin dankbar dafür und schaue gleichsam auch in Demut auf das Größere. Und das ist Teil unseres Hierseins.
Ich schaue in Demut auf das Größere. Das könnte auch ein Satz aus einer Aufstellung sein.
Absolut. Absolut.
Thomas, wenn du noch mal so in unser Gespräch reingehst und das noch mal wie so ablaufen lässt, was ist dir gerade noch richtig wichtig hier zu lassen?
Als erstes den Dank an dich, dich eingelassen zu haben auf ein Kennenlernen vor ein paar Wochen. Ich habe dich ja kontaktiert vor einem ganz anderen Hintergrund und wir gucken, ob wir da was zusammen machen können. Und du hast mehr oder weniger unmittelbar die Einladung ausgesprochen zu dem Gespräch heute hier. Ich war sehr gespannt und habe mich darauf gefreut und merke jetzt, wo wir das Gespräch hier miteinander geführt haben und gegen Abschluss führen, es war mir eine große Freude. Das lasse ich gerne hier.
Vielen Dank, vielen Dank. Ich mag noch zwei Fragen an dich stellen. Die eine Frage ist, wenn wir jetzt dieses Interview hier beenden oder vielleicht war es auch eher ein Gespräch unter Kollegen, welches Buch wirst du heute noch lesen?
Ja, das kann ich dir sagen. Das ist von Kim Richter und Tom Groth gerade neu rausgekommen, zwischen Inszenierung und Invisibilisierung. Da geht es tatsächlich um systemisches Paradoxiemanagement in Organisationen.
Ja, das habe ich schon auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, dass du das gerade liest. Und die letzte Frage ist, wenn man dich mal in der Pause treffen möchte, um mit dir so ein inspirierendes Pausengespräch oder so ein Momentum zu erleben, wo könnte diese Pause sein?
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie ich die Frage verstehe. Du fragst nach einem Ort.
Ja.
Das kann ein beliebiger Ort sein. A, entweder nicht allzu weit weg von meiner gegenwärtigen Wahlheimat, weil ich dort einfach lebe. Oder eben, wenn jemand einen Ort kennt, an dem ich gegenwärtig wirke. Ich bin ja mit Organisationen in ganz Deutschland unterwegs. Gerne dann eben auch da.
Ja. Cool. Ja, ich finde, du hast einfach so davon berichtet, wie die Frauen bei deiner Weiterbildung in der Pause, dann hast du gesagt, du hattest mit der Kollegin ein Pausengespräch und ich so denke, ich glaube, mit dir eine Pause zu verbringen, das kann richtig wertvoll sein. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Vielen Dank, Jessica.
Ja, das war es mit der heutigen Folge. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, kannst du uns gerne eine Mail schreiben an erdbeerfroscheundteppichäpfel@web.de oder auf Instagram unter flow. Du findest dazu zu dieser Folge einen aktuellen Beitrag. In 2 Wochen geht es dann mit einer neuen Folge weiter und in den Shownotes findest du auch noch die Infos zu der Weiterbildung von Jessica zum Thema Aufstellungsarbeit. Was müsstest du beim nächsten Mal zu hören bekommen, dass du auf jeden Fall wieder reinhörst? Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin, join the next level.